Dann lese ich den heutigen Text aus Gottes Wort für unsere Predigt aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Verse 42 bis 47. Ich lese nach der Übersetzung, Neue Genfer Übersetzung. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde.
Ja, guten Morgen. Als ich in der Vorbereitung mir den Text anfing durchzulesen, bin ich direkt hängen geblieben bei den ersten Worten. Da steht, worin sie verharrten oder woran sie beharrlich festhielten. Und diese Formulierung steht für Treue, für Zähigkeit, Dingen eine Priorität zu geben über einen längeren Zeitraum, sich zu erinnern, sich gegenseitig auf Kurs halten bei dem, worum es in Kirche geht. Und genau darum geht es in dieser Predigtreihe, die fängt heute an. Die heißt Kirche für die Stadt. Und damit wollen wir uns gegenseitig an das erinnern, was Kirche ist. Die Identität und der Auftrag von Kirche. Wer ist Kirche eigentlich? Wer sind wir? Nicht nur als Ortskirche, sondern als Gemeinde Gottes, alle, die ihm nachfolgen. Und was ist unser Auftrag? Und das ist immer wieder eine gute Frage. Wer bin ich eigentlich und was bedeutet das für mich? Das können wir uns auch persönlich fragen. Wer bin ich und was bedeutet das für meine Prioritäten und Entscheidungen? Wo kommt das in deinem Leben vor? Wir wollen das als Kirche in den nächsten Wochen machen und anhand von Bibeltexten uns daran erinnern, uns wieder neu ausrichten und motivieren. Und wenn du Kirche vielleicht eher skeptisch gegenüberstehst, Respekt, dass du hier bist, sehr cool. Kirche ist nicht perfekt, das weißt du und das weiß ich auch und wir. Und ich glaube, diese Reihe kann dir zeigen, so ist die Gemeinschaft derer, die Jesus folgen, eigentlich gedacht. Und ich lade dich ein, Kirche mit Hilfe von Gottes Ansprüchen, von seiner Sicht auf die Kirche zu kritisieren, zu sehen, zu beobachten, aber ihr auch zu wünschen, dass sie mehr das wird, was sie eigentlich sein soll und wie sie gedacht ist. Sehne dich mit uns danach, dass Kirche, dass wir mehr so werden, wie herrlich wir eigentlich gedacht sind. Wenn du bisher nicht an Jesus glaubst, dann kann dir diese Reihe zeigen, wozu du gehören würdest, wenn du Jesus dein Leben anvertrauen würdest. Denn alle Nachfolger Jesu zusammen bilden zusammen seine Kirche, also Gemeinde. Also lohnt sich auch vorher schon, sich ein bisschen damit zu beschäftigen, worauf man sich da einlässt. Wenn Kirche für dich selbstverständlich ist, ganz normal, gehört zu deinem Leben, dann lass dich wieder neu davon anstecken, wie Jesus seine Kirche sieht. Sie wird ja im Neuen Testament und so immer wieder als seine Braut beschrieben. Er liebt sie zutiefst, heißt das. Er sieht ihre dunklen und hellen Seiten. Er denkt zurück, wie er sie retten musste und durch was er dafür gehen musste. Er schaut auf seine durchbohrten Hände, denkt zurück und weiß, dass es sich gelohnt hat. Er ist stolz auf sie, auf seine Verlobte, an der er seine volle Freude hat. Um sie geht es hier und du bist Teil von ihr. Wenn du gerade zu uns als Kirche dazustößt oder in der letzten Zeit dazu gekommen bist, so verstehen wir uns, was wir in den nächsten Wochen besprechen werden. Eventuell haben wir andere Schwerpunkte als andere Ortskirchen. Diese Reihe kann dir helfen, das wahrzunehmen, aber auch Teil davon zu werden, dich zu positionieren oder Teil davon zu sein. Wenn du jetzt gar nicht in der Stadt wohnst, geht viel um die Stadt und so, lass dich nicht irritieren. Stadt steht auch für Nachbarschaft, für die größere Einheit von Menschen, mit denen wir zusammen wohnen, arbeiten und leben. Diese Predigt heute wird kürzer als die normalen 30 bis 35 Minuten, weil ich mir gerne anschließend noch Zeit für eure Rück- oder Vertiefungsfragen nehmen möchte. Im Programmheft findet ihr einen QR-Code, den könnt ihr mit eurem Smartphone scannen. Und dann gibt es eine kleine Seite, da könnt ihr eure Frage eintragen, auch anonym. Ich würde mich sehr freuen, macht es schon gerne während der Predigt. Es gibt nach der Predigt ein kleines Instrumentalstück. Dann kann ich mir die da schon mal durchlesen, dann bin ich nicht ganz auf dem kalten Fuß und so. Genau, also schreibt gerne rein und es ist mir wirklich ein Anliegen, auf das einzugehen, was an Fragen auch bei euch hochkommt hier. Das ist sehr viel wert. Der Titel dieser Predigt ist: Wir sind als Kirche Teil dieser Stadt. Und darin sind zwei Punkte enthalten. Der Punkt 1 meiner Predigt: Wir sind als Kirche Teil dieser Stadt. Und der Punkt 2: Wir sind als Kirche Teil der Stadt. Unser Text kommt aus der Apostelgeschichte. Lukas ist der Autor, der hat zwei Bücher in der Bibel geschrieben. Das eine ist das Lukas-Evangelium, das zweite ist die Apostelgeschichte. Und die erzählen Geschichte. Geschichte von Jesus ist das Lukas-Evangelium bis zu seiner Auferstehung und Himmelfahrt. Und dann kommt die Apostelgeschichte, die schließt an und setzt ungefähr da, nimmt da ungefähr da den Faden auf und erzählt dann die Geschichte der Apostel und von dem, was dann passiert ist. Die überlappen sich so ein bisschen, genau, die beiden Bücher. Und kurz vor unserem Text finden wir das Pfingstereignis. Ich sage gleich noch ein bisschen mehr dazu, wenn euch das interessiert. Und da passiert Grandioses. 3000 Leute kommen an einem Tag zum Glauben. Man bezeichnet das wie als die Geburt der Kirche. Auf einmal aus 120 Leuten, die Jesus nachfolgen und sich auf den Heiligen Geist warten, der Heilige Geist kommt dann, zack, ist eine Megagemeinde entstanden. Ich wette, das wird sehr herausfordernd und überfordernd für viele davon gewesen zu sein. Und die fangen an, dann Kirche zu leben. Und wir lesen jetzt direkt die Verse, die darauf folgen, auf den Vers, wo steht, dass 3000 zum Glauben gekommen sind. Und das ist der erste Eindruck von Gemeinde, die wir kennen. Ich finde den Text krass und ich finde ihn wunderschön, inspirierend, weil wenn man sich vorstellt, wir oder sich das als Anspruch auch setzt, wir wollen das auch so sein, dann mag das einschüchternd sein. Und erstmal ein bisschen was Entspannendes, es ist einfach nur ein beschreibender Text, kein vorschreibender Text. So müssen wir auch sein und doch hat es Elemente davon, aber wenn wir uns dem stellen, was hatte diese Gemeinde, das ihr Leben geprägt hat? Sie haben den Heiligen Geist bekommen. Und wenn wir Jesus nachfolgen, dann bekommt jeder von uns diesen Heiligen Geist in sich. Also die Kraft, die das möglich gemacht hat, was wir hier lesen, die ist in uns am Werk als Kirche. Es gibt da keinen Unterschied. Gott ist der, der das bewirkt und den können wir heute genauso haben und haben ihn. Genau. Punkt 1. Wir sind als Kirche Teil der Stadt. Kirche ist die Gemeinschaft derer, die Jesus nachfolgen. Und so sind wir gemeinsam im Bild die Frau, auf die Jesus steht. Jetzt stellt sich die Frage, wer ist denn die Frau, auf die Jesus steht? Und wie ist die Frau, auf die Jesus steht? Schauen wir uns das mal ein bisschen an. Ich habe drei Unterpunkte von Punkt 1. Das erste, Kirche als lernende Gemeinschaft. Wir lesen im Text, sie verharrten oder blieben in der Lehre der Apostel. Kurz vor unserem Text ist eine Predigt. Ein Apostel predigt, er lehrt. Das ist Petrus. Da sind krasse Dinge passiert und die Leute haben Fragen und er antwortet. Das geht hier also los, die Lehre der Apostel als zentrales Element der Kirche. Und das zieht sich durch die nächsten Wochen und Monate und durch die Geschichte. Die Leute hatten Lust, die wollten hören, sie haben zugehört und gelernt. Sie haben sich das gemerkt, was gepredigt wurde, die Lehre, und haben darüber nachgedacht, sich ausgetauscht und nachgefragt. Aber was war denn inhaltlich, was haben die da eigentlich gesagt? Das lesen wir ein bisschen in der Apostelgeschichte, sind ein paar Predigten und wir können sehen, die haben echt viel von Jesus geredet. Was er gesagt hat, wie er gelebt hat, was er gemacht hat, wer er war. Aufgrund des Alten Testaments, den Teil der Bibel, den sie schon hatten, haben die Leute gezeigt, wow, Gott hat ganz viele Versprechen uns gegeben im Alten Testament und die erfüllen sich in dieser Person, in diesem Jesus. Er ist unglaublich und er ist auferstanden. Das war gute Nachricht für sie. Das war Inhalt der Lehre der Apostel. Und jetzt ist Folgendes passiert. Die Jahre entwickeln sich. Ihr wisst, Kirche gibt es immer noch. Das hat ein bisschen so und gibt es auch überall auf der Welt mittlerweile. Das hat sich über den Mittelmeerraum ausgebreitet. Und jetzt war Lehre Apostel auf einmal nicht mehr nur das, dass ein Apostel wirklich einer von den Jüngern von Jesus, das sind die Apostel, sorry, wollte ich früher erklären, das sind die 12 Leute, mit denen Jesus unterwegs war und die er als Apostel genannt hat. Paulus kommt da noch dazu. Die konnten nicht überall sein. Und irgendwann wurde die Gemeinde auch verfolgt und die Leute sind gestorben, die Apostel. Und gleichzeitig ging die Lehre weiter. Und man hat angefangen, als man merkte, die können nicht mehr überall sein und die sterben langsam, die Sachen aufzuschreiben. Und daraus hat sich Stück für Stück das Neue Testament entwickelt. Den Teil der Bibel, den wir heute auch noch haben. Also wenn wir uns heute fragen, was kommt der Lehre der Apostel am nächsten, dann ist das das Neue Testament. Das berichtet, wer Jesus ist, was er getan hat und was das für uns bedeutet. Und so wie die Leute hier sich dem täglich ausgesetzt haben, das nicht anders konnten, als sich damit zu füllen, ist es auch für uns was super Gesundes. Immer wieder die Beschäftigung mit von Gott inspirierten Inhalten, mit der guten Nachricht von Jesus, wer er ist und was das für uns bedeutet. Am besten täglich, so wie die junge Gemeinde hier. Wir brauchen frische Gedanken, neue Infos von Gott immer wieder, aber auch manches kennen wir ja schon, die Erinnerung an Altes. Es ist dann schon nochmal wieder frisch und neu oder hört man nochmal anders. Und was wir so sehr brauchen in diesem dichten Alltag, in dem wir leben, sind die besten Wahrheiten, die es auf der Welt gibt, im Zentrum unseres Denkens. Und das wird alles verändern. Das haben Sie hier gehabt, das ist gesund, lasst uns danach ausstrecken. Der zweite Unterpunkt. Kirche war auch liebende Gemeinschaft. Wir lesen hier im Text von Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Das ist Gemeinschaft miteinander. Man teilt Zeit, man teilt Aufmerksamkeit, man wendet sie einander zu, man hört einander zu, man redet, man lacht, man sorgt für sich. Das ist Kirche. Wir sehen es in Vers 44 und 45 etwas ausgeführt. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Vielleicht hast du jetzt kurz Sorge, ob du das jetzt machen musst. Schauen wir uns an. Wir sehen hier, sie setzen ihren Besitz ein für andere aus der Kirche, die in Not sind. Noch genauer hingeguckt, sie verkaufen ihren Besitz, das heißt Gegenstände und Immobilien, um dann mit Geld helfen zu können. Sowas macht man, wenn man das Geld, das man zur Verfügung hat, bereits jemandem gegeben hat. Also man mehr Geld braucht, dann verkauft man Dinge. Das heißt, sie haben das Normale schon, was sie an Geld übrig hatten, zur Verfügung hatten, das haben sie geteilt und manche sind dann noch weitergegangen. Dabei fällt auf, wer Christ wird, hat hier nicht unbedingt Reichtum und die Abwesenheit von finanzieller Not zu erwarten. Gott hat hier Leute in finanzielle Not kommen lassen. Er hat das zugelassen. Und das kann heute noch genau so passieren, ob man daran schuld ist oder nicht. Und dann ist man vielleicht darauf angewiesen, dass einem andere helfen. Und Gott lässt das hier zu. Wir wissen nicht genau warum, aber vielleicht damit ihre Gemeinschaft stärker wird durch gegenseitiges Helfen. Was wir aber auch sehen in dem Text und in weiteren der Apostelgeschichte, das Verkaufen von Grundstücken und so weiter, das war freiwillig. Ich habe die Tage auch im 2. Mosebuch gelesen. Da gibt Gott Mose Anweisungen, wie sie das Heiligtum bauen sollen, also den Ort, wo man Gott begegnen kann. Und das ist sehr, sehr ausgeschmückt und krass Gold und überall und so. Und die Leute hatten Reichtümer aus Ägypten mitgenommen. Und Gott sagt, ruf zu Spenden auf. Das brauche ich. Dann gibt es so eine Liste. Und dann sagt er, und jetzt nehmt von den Leuten das an, denen sein Herz dazu treibt. Das ist irgendwie eine andere Formulierung für freiwillig. Manche Übersetzungen machen das auch, aber ich finde das irgendwie so ein cooles Bild. Mein Herz treibt mich dazu. Nicht mein schlechtes Gewissen, nicht irgendwie äußerer Druck oder so, sondern aus mir heraus will ich das tun. Das ist das, glaube ich, was hier dahinter steht. Wenn dein Herz dich dazu treibt, dann können das coole Ausdrucksformen davon sein, anderen in Not zu helfen. Und es ist punktuell, wenn jemand in Not gerät und es nötig war. Hier ist keine allgemeine Gütergemeinschaft beschrieben, wo keiner Privatbesitz hatte. Das kann auch eine sehr schöne Form sein, Christsein zu leben, ist hier aber nicht beschrieben oder gar gefordert. Das ist krasses Verhalten, was wir hier lesen. Mal ein paar Fragen für dich zum Mitnehmen, kannst du auch aufschreiben. Was denkt ihr, was hat sie dazu motiviert? Welche Überzeugungen über Gott und Besitz haben das möglich gemacht? Kirche ist eine liebende Gemeinschaft. Und liebende bedeutet noch so viel mehr, als nur den Besitz zu teilen. Sie ist eine wirklich liebende Gemeinschaft. Jesus hatte seinen Jüngern bereits versprochen, an der Liebe zueinander wird man euch erkennen. Die ist euer Alleinstellungsmerkmal. Wow, Kirche ist liebende Gemeinschaft. Kirche ist auch, mein dritter Unterpunkt, betende Gemeinschaft. Wir sehen hier Gottesdienste, Abendmahl und Gebet als Form von betender Gemeinschaft. Ein bisschen reingezoomt ins Abendmahl. Abendmahl feiern wir auch gleich. Warum heißt das so? Jesus hat eine Mahlzeit abends mit seinen Freunden gefeiert, am letzten Tag, bevor er hingerichtet wurde. Und er hat das wie eine Feier gestaltet, angelehnt an jüdische Riten, und hat ihnen das aber umgedeutet und hat ihnen gesagt, das soll für euch als Erinnerung sein. Ihr sollt euch erinnern und ihr sollt es feiern. Zwei Punkte, Erinnerung, weil wir sind vergessliche Menschen und alles will unsere Aufmerksamkeit. Das ist herausfordernd, bei den wichtigsten Dingen in Gedanken zu bleiben, die uns am besten tun. Und Jesus hat eine Feier eingesetzt, damit wir uns erinnern. Was ist das Wichtigste? Und sie haben es sogar täglich gefeiert, richtig stark. Wir feiern es wöchentlich, manche Gemeinden noch mal ein bisschen seltener. Das ist gut, das regelmäßig zu feiern. Woran zu erinnern? Jesus sagt, mein Blut, das für euch vergossen wurde, und mein Leib, den ich für euch hingegeben habe. Das heißt, dass wir Jesus brauchen, zutiefst, dass er uns gerettet hat und dass wir zu ihm gehören. Darum geht es beim Abendmahl. Und feiern, Abendmahl feiern, ist einfach eine angemessene Form dafür, dass man sich freut. Und damit gibt man Freude und Gemeinschaft eine Form. Also sie haben gemeinsam gegessen und ein Teil davon war diese Abendmahlsfeier, die in einer bestimmten Form stattfand. Dann haben sie gebetet, sehen wir auch im Text. Gebet ist die Verbindung mit Gott, mit ihm im Gespräch sein. Mal drei Richtungen, die Gebet haben kann. Anbetung. Das ist ein bisschen, was wir hier auch im Gottesdienst mit den Liedern machen, aber die gehen auch darüber hinaus. Anbetung ist die Reaktion auf Gott, weil er so herrlich ist. Wenn man über Gott staunt, man denkt, wow, krass. Ich habe jetzt die Woche echt gestaunt, wie cool Gott Dinosaurier gemacht hat. So, wow, Gott ist cool. Und Anbetung, ihm sagen, wie cool er ist, ist die angemessene Antwort darauf. Zweite Möglichkeit, Dank. Reaktion auf Gott, weil er uns versorgt. In Vers 47 lesen wir da. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten. Sie waren dankbar. Wie cool, dass du uns versorgst, dass du dich kümmerst, dass du für uns da bist, dass du uns gerettet hast. Danke. Und bitte. Bitte ist angemessen, weil Gott gebeten werden will, weil er sagt, bittet und ihr werdet bekommen. Und bitte ist angemessen, weil wir ihn so sehr brauchen, weil wir alleine nicht weiterkommen in manchen Punkten. Also, Anbetung, Dank. Und bitte als Form von Gebet. Kirche als betende Gemeinschaft. Das brauchen wir, das ist wunderschön. Wir kommen zu Punkt 2. Wir sind als Kirche Teil der Stadt. Schauen wir mal ein bisschen im Text, wie die Kirche das damals war. Es finden sich nämlich einige Spuren davon, wie hier Kirche und Stadt im Verhältnis zueinander waren. Vers 43. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Die Kirche und was Gott getan hat, war hier Anlass für die Ehrfurcht, für das Staunen über Gott. Da war dieses Pfingstwunder, ich habe es schon kurz erwähnt. Da war ein Rauschen im Raum, das Leute hören konnten. Da hatten die Flammen auf dem Kopf Dinge, aber irgendwie sind die nicht verbrannt dabei. Dann waren da Sprachen. Auf einmal konnten ungebildete Leute in verschiedensten Sprachen von Jesus erzählen und haben es gemacht. Das haben Leute mitbekommen. Und man hört von diesem Ereignis, wo das passiert, das wird zurückgeführt auf den Heiligen Geist, der kommt, dass alle möglichen Leute sich fragen, dass da eine große Menschenmenge zusammenkommt. und die sich fragen, was ist da eigentlich los? Manche so, die sind bestimmt besoffen. Und Petrus sagt, okay, das ist eine Gelegenheit. Ich erkläre das mal allen. Stellt sich hin und predigt und sagt, das ist hier schon angekündigt von Gott. Das ist der Heilige Geist, der kommt und wir sind nicht besoffen. Dieses Event ist auffällig gewesen zu der Zeit und wahrscheinlich Stadtgespräch seitdem. Wie ist denn damit weitergegangen? Habt ihr diese Leute nochmal gesehen? Und jetzt war und ist Jerusalem anders als Potsdam. Jerusalem war immer eine sehr, sehr religiöse Stadt und Potsdam ist es nicht so sehr. Da hat man anders reagiert auf so außergewöhnliche Dinge, als es bei uns vielleicht der Fall wäre. Hier reagiert man mit Staunen über Gott und führt das auf ihn zurück. Da passieren Wunder und außergewöhnliche Dinge und da liegt nahe, das Gott zuzuschreiben. Hier würde man vielleicht sagen, irgendwie, vielleicht sind die verrückt oder Zufall oder ehrlich gesagt, ich habe zu viel gelesen, als dass ich an Gott glauben könnte. Was aber ist, Wunder und außergewöhnliche Dinge werfen Fragen auf. Wir schauen weiter im Text. Vers 45, sie verkaufen Grundstücke. Wahrscheinlich vor allem Leuten außerhalb der Gemeinde, weil wir haben ja schon kurz darüber geredet, wahrscheinlich haben das Geld, was so frei verfügbar war, hat sich schon verteilt und die Grundstücke sind die, oder das, die Sachen zu verkaufen, ist die nächste Stufe, wo war frisches Geld zu bekommen, wahrscheinlich außerhalb der Stadt. Vermutung von mir, aber ich finde eine begründete. Jetzt ist man also mit Leuten im Gespräch und dann hören die so, sag mal, warum willst du eigentlich dein Grundstück verkaufen oder dein Haus jetzt und zur Miete drin leben? Das ist ja schon ein bisschen seltsam. Dann sagst du so, ja, also da sind so Leute, die brauchen jetzt Geld und ich will denen gern helfen. Und die so, ja, ist es deine Familie oder so? Nö, ich kenne die auch gar nicht so lange, so 2 Wochen oder so. Und ich so, was? Bist du des Wahnsinns? Das willst du jetzt machen? Und gleichzeitig gutes Angebot, kann man schon machen. Da kommen Fragen auf. Was ist denn da los? Warum machen die sowas? Das ist verrückt. Und dann machen das anscheinend noch mehrere gleichzeitig oder so, keine Ahnung. Also, Dinge fallen auf. Stellt euch das mal hier in Potsdam vor. Das wirft Fragen auf und wird Leute zum Nachdenken bringen. Dann lesen wir weiter in Vers 46. 2 Arten, sich zu treffen von der Gemeinde. Die sind bei den öffentlichen Gottesdiensten im Tempel dabei. Weiter, die waren tägliche Gottesdienste. Und jetzt ist die Gemeinde eine Gruppe von 3000 Leuten ungefähr. Die werden nicht immer alle dabei gewesen sein, aber ist wahrscheinlich als eine größere Gruppe auch identifizierbar gewesen bei den Gottesdiensten, wo sie dazukommen. Das waren zum Teil auch Opfergottesdienste. Jetzt ist durch Jesus das richtig tolle Opfern gar nicht mehr nötig. Vielleicht haben die da Sachen mitgemacht und manche auch gar nicht mehr. Ich glaube, dass sie identifizierbar waren als Gruppe und dass sich Leute auch die Frage gestellt haben, warum machen die jetzt ein paar Sachen einfach anders als vorher? Warum treffen die sich jetzt noch zusätzlich? Sind die jetzt die super Frommen geworden? Fragen. Dann treffen sie sich in der Öffentlichkeit beim Tempel, wo die Leute sie sehen können, aber sie treffen sich auch zu Hause, in den Häusern. Da sind Angestellte dabei wahrscheinlich, Familienmitglieder, Nachbarn. Es ist eher eine kleinere Runde als die große Gruppe. Da ist Gelegenheit, sich auszutauschen, zuzuhören, zusammen und füreinander zu beten, zu lachen, zu essen, gesehen zu werden und gekannt zu sein. Das ist wunderschön, das braucht sich gegenseitig. Und da steht, die Treffen waren von überschwänglicher Freude geprägt. Das habe ich mir auch mal ein bisschen vorgestellt. Ihr seid in einer Stadt, das heißt hohe Bevölkerungsdichte, man lebt eng zusammen und in der Zeit, die hatten jetzt nicht doppelverglaste, besonders schalldichte Fenster und so. Man hat viele Nachbarn. Wie äußert sich denn da überschwängliche Freude? Habt ihr laute Nachbarn? Ich denke, dass die meisten Christen, die ihre Häuser für Treffen öffneten, in der Zeit eher laute Nachbarn waren und dass ihr Umfeld ziemlich genau wusste, was da los war. Gesprächsfetzen mitbekommen haben, die Stimmung vor allen Dingen mitbekommen haben. Und das waren jetzt nicht Feste, wo die Leute besoffen waren und gegrölt haben und wo es einfach richtig nervig war, die als Nachbarn zu haben, sondern das waren irgendwie positive, lachende Feiern mit guter Stimmung. Und wahrscheinlich haben die Leute drumherum schon mal davon mitbekommen. Und sich natürlich auch Fragen gestellt, was gibt es denn da eigentlich jeden Tag zu feiern? 3 Knaller aus Vers 47. Der erste, sie lobten Gott bei allem, was sie taten. Stellt euch das mal vor, beim Einkaufen, wenn man seinen Feta auf dem Marktplatz kauft. Berufstätigkeit, bei dem, was sie einfach so machen, loben die Gott. Beim Wäschewaschen, beim Über Neuigkeiten austauschen, aber auch beim Häuserverkaufen. sind die Leute dankbar und loben Gott dafür, was er für sie getan hat. Komisch. Der zweite Aspekt, das bewirkte hohes Ansehen beim ganzen Volk. Heute kennt ihr vielleicht den Spruch, tue Gutes und sprich darüber, damit man Ansehen bekommt. Das ist nicht, was sie gemacht haben. Vielmehr tue Gutes, auch verrücktes Gutes und lobe Gott dabei und lass Gott das mit dem Ansehen regeln. Hier führte das zu hohem Ansehen. Dritter Knaller, und Gott rettete jeden Tag weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Die Menschen lebten so wie hier beschrieben und Gott machte das, dass Menschen dazukommen. Gott nutzte das. Wenn Menschen zum Glauben kommen, dann ist Gott derjenige, der die eigentliche Arbeit macht. Da müssen wir uns nicht einbilden, dass wir das entscheidende Gespräch geführt haben oder wir so großartig sind oder so. Das ist ein Wunder, weil wir ursprünglich, jeder in unserem Herzen, eigentlich keine Lust haben auf Gott. Wo das anders ist, ist das seine Gnade. Wir sehen hier implizit zwischen den Zeilen einen weiteren Aspekt von Kirche zu den dreien, die im ersten Punkt waren. Kirche ist auch evangelistische Gemeinschaft. Die gute Nachricht mit anderen teilt, heißt das. Und das ist impliziter als die anderen, weil es einfach vorausgesetzt ist. Jesus hatte ihnen schon am Anfang der Apostelgeschichte versprochen, als er noch da war, ihr werdet meine Zeugen sein. Das heißt, von ihm reden. Und Kirche fällt hier auf, weil sie Fragen aufwirft. Das habe ich euch versucht zu zeigen, wie das so passiert. Und sie irritiert positiv. Einfach dadurch, wie sie ist und wie sie lebt. Und weil sie Teil der Gesellschaft ist. Wenn sie isoliert leben würde, dann würde keiner mitbekommen, was die machen und es würden keine Fragen entstehen. Aber überall, wo wir Fragen aufwerfen, ist es eine Gelegenheit. Und das ist das, was Petrus macht mit seiner Predigt. Die denken, sind die besoffen? Petrus antwortet und sagt, nein, das ist das, was eigentlich hier vorgeht. Und ist Zeuge für das, was Jesus getan hat. Und er schreibt später in seinem Brief, 1. Petrus 3, Vers 15, ein Ratschlag an uns, seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt, warum ihr so von Hoffnung erfüllt seid, warum ihr euch so verhaltet. Wenn jemand fragt, seid bereit zu antworten. Und Fragen wegen unseres Verhaltens sind die Gelegenheiten für uns, Zeuge zu sein und gute Nachricht weiterzugeben. Jetzt merke ich bei mir, ich versuche oft eher so zu leben, dass ich nicht auffalle oder dass die Antworten, die ich gebe, warum ich helfe oder so, dass sie die auch gut schlucken können. Versuch nicht, weitere Fragen aufzumachen. Ich vermute, die haben das hier ein bisschen anders gemacht. Noch ein paar kurze Gedanken, um das Ganze zusammenzubinden. Die Frau, auf die Jesus steht, ist eine Gemeinschaft von Menschen. Sie ist eine lernende Gemeinschaft, eine liebende Gemeinschaft, eine betende Gemeinschaft und eine evangelistische Gemeinschaft. Er hat sie so gemacht und sie genau dazu und so gedacht. Und er hilft ihr. Er hilft uns dabei, so zu sein. Er liebt sie, er liebt uns von ganzem Herzen und aus dieser Liebe lebt sie und wir. Kirche ist als all das gedacht. Wenn wir einzelne Dinge davon weglassen, dann verliert Kirche immer an Dynamik und an Ausstrahlung, weil sie ihre Identität aufgibt. Ich könnte euch das noch vorführen, könnt ihr eine Frage zu stellen, dann mache ich es gleich, um ein bisschen kürzer zu sein, lasse ich es kurz raus. Es ist aber eine Herausforderung und Gott lässt uns nicht allein damit, Kirche zu sein. Gott weiß, dass wir ihn brauchen, um Kirche zu sein und auch zu bleiben, deswegen das Erinnern immer wieder. Er hat uns, ich habe noch vier Punkte, die Gott uns gegeben hat, damit wir das besser hinkriegen. Er hat uns seinen Geist gegeben. Das ist die Kraft in uns zum Guten. Das ist die Kraft, die Jesus, das haben wir letzte Woche gefeiert, aus dem Grab gebracht hat. Das Endgültigste, was wir kennen, der Tod, überwunden. Diese Kraft ist in jedem von uns, der Jesus folgt. Wenn du denkst, ich schaffe das nicht, das ist die Antwort. Der Heilige Geist in dir. Wenn du merkst, boah, ich fühle mich aber so schlapp, wie komme ich denn an diese Kraft? Dann ist das, was uns dafür, Gott dafür gegeben hat, das Gebet, die Fähigkeit zu beten. Gott hat uns seinen Geist gegeben, die Fähigkeit zu beten. Und wenn ich frage, ist es denn wirklich so? Stimmt es denn? Dann hat uns Gott sein Wort gegeben. Die Lehre der Apostel. Woher weiß ich, dass das stimmt? Schau in Gottes Wort. Lass dich davon ermutigen. Glaub dem. Und er hat uns eine vierte Sache gegeben. Uns einander. Ein Wir. Wir sind Gemeinschaft von Kindern Gottes, von Jesus-Leuten, von Christen. Die vier Dinge sind Gottes Gnade, Gottes Geschenk, um seine Braut immer schöner zu machen. Das ist so cool. Okay, wir hören jetzt ein Musikstück. Ihr dürft jetzt Fragen stellen. Ich freue mich drauf. Bis gleich.